Empathie.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Auflage Empathie. Mein heutiger Gast, Dr. Alina Lessenich. Hallo.
Hallo, ganz lieben Dank für die Einladung.
Ja, gern geschehen. Gut, dass du gekommen bist. Also danke, dass du gekommen bist. Finde ich ja genauso gut. Vorab, du hast einen Doktortitel und du hast einen Doktortitel gemacht in Veterinärmedizin. Du bist Veterinärmedizinerin, bist aber aus einem ganz anderen Grund eingeladen von mir. Aber erzähl mir mal, wie bist du dazu gekommen, Tierärztin zu werden?
Also es war tatsächlich, ich habe mich immer für medizinische Themen interessiert und es war wirklich so 49% ist es Richtung Tiermedizin gefallen, weil ich Pferde so geliebt habe und unbedingt selber Reiterin war und dann unbedingt eben Pferde behandeln wollte und habe dann Tiermedizin studiert, habe dann aber einen Doktortitel gemacht in der neurowissenschaftlichen Forschung in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Hochschule in Hannover und dem Neurowissenschaftlichen Institut dort. Habe ein Parkinson-Modell gehabt, habe darüber geforscht, habe mich also damals auch schon sehr für Neurowissenschaften interessiert, für die Humanmedizin, bin dann aber in die Pferdepraxis gegangen. Also ich sollte mich eigentlich habilitieren in der Neuropharmakologie. Das Angebot war da und dann ist es wieder Richtung, nein, ich gehe in die Praxis und ich arbeite mit den Pferden. Und das ist es dann auch Jahre gewesen und ich habe dann eine Praxis gehabt für Akupunktur beim Sportpferd bis zum letzten Jahr, habe aber die ganze Zeit eigentlich immer mich der Humanmedizin verbunden gefühlt und habe aufgrund eigener gesundheitlicher Themen immer weiter selber geforscht, weil ich eben ganz viele Symptome hatte, wo die Humanmedizin mir nicht helfen konnte. Und weil ich ja nun wusste, wie man wissenschaftliche Studien liest, weil ich immer Interesse hatte an diesen Dingen, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, dann finde ich es halt selber raus. So, und das war einfach mein Weg, dass ich immer der Humanmedizin verbunden geblieben bin, dass ich mich beschäftigt habe mit Ernährung, Mikronährstoffen, Entgiftung und das eigentlich schon über Jahre und Jahrzehnte. Und von daher war es für mich dann klar, als es jetzt mit dieser Corona-Krise losging, und ich dann wusste, okay, die Tiermedizin ist jetzt vielleicht nicht mehr wichtig, weil wir ganz andere Dinge haben, die auf uns zukommen, weil wir mit anderen Themen konfrontiert sind, habe ich dann im letzten Jahr irgendwann die Pferdepraxis geschlossen und bin nur noch in die Recherche eingestiegen und habe eben tausende von Stunden an Recherche hinter mir jetzt Richtung Corona. Wie kann man Corona behandeln? Was kann man mit den Impfstoffen machen? Kann man die ausleiten? Kann man da helfen? Und jetzt ist es dann eben von der Tiermedizin wieder Richtung Humanmedizin gekippt. Und so habe ich jetzt eben angefangen, ein Ausleitungsprotokoll für die Impfstoffe zu schreiben.
Genau, deswegen bist du hier.
Genau.
Du bist also immer zwischen den Pferden und deiner eigenen Anliegen hin und her geswitcht, innerhalb der Medizin, innerhalb deines Studiums auch. Mhm. Ne? Das heißt, du warst dein eigenes Projekt hast das also dann intuitiv auch erfasst. Wenn man sein eigenes Projekt ist, wird man auch intuitiv. Ja. Ohne Intuition kann man ja nicht sein eigenes Projekt werden. Das heißt, du gehst tief hinein in die ganze Sache und nicht einfach nur, das ist eine Lehrmeinung, das ist ein Prinzip, das ist ein Projekt und so, sondern du gehst richtig rein.
Ja, korrekt. Also bei mir war es so, dass ich im Jahr 2014 einen Arbeitsunfall hatte und bis dahin Workaholic, also wirklich 6-7 Tage die Woche. Ich habe Sportpferde auf einem hohen Niveau betreut, bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen und so weiter. Das war damals schon mein Leben. Ich habe auch ganz viel Freude dran gehabt. Und dann kam eben auch dieser Unfall und da wusste ich, das ist jetzt der Weckruf. Also ich bin da wirklich von 100 auf 0, 6 Monate, 7 Monate fast zu Hause gewesen, konnte gar nichts machen und hatte eben diese gesundheitlichen Themen und habe dann gedacht, okay, stopp, ist das noch das, was ich will, was ich machen soll? Und habe es wirklich als Weckruf gesehen und bin damals sofort nicht wieder voll zurückgekommen, habe ganz viel Sportpferdekunden dann erstmal abgesagt und habe gesagt, ich kann es nicht mehr machen und bin sofort auf 3-Tage-Woche dann gegangen und habe dann nur noch recherchiert und habe gesagt, okay, wenn die Ärzte mir keine Lösung bieten können, ich kann es selber, also finde ich die jetzt heraus. Und dann habe ich so 2-3 Jahre das so gemacht, 3 Tage die Woche Pferde behandelt und die anderen 4 Tage recherchiert. Und dann eben ausprobiert, also die ganzen Entgiftungskuren alle eben selber durchgemacht, getestet, was passiert. Meine Symptome waren zum Beispiel chronische Magen-Darm-Geschichten, ganz schlimme Durchfälle. In der Darmspiegelung war nichts zu finden, also vielleicht Reizdarm, ne, genau wusste man es nicht. Hautgeschichten, dass ich so alle 2 Monate Nesselfieber kriegte, den ganzen Körper voller juckender Quaddeln. Haarausfall, ganz massiv, hunderte von Haaren jeden Tag. Als Frau natürlich war das für mich ganz, ganz furchtbar. Da kriegte ich dann irgendwann zu hören, naja, das ist halt genetisch bedingt. Da müssten Sie sich mit abfinden, dass Sie irgendwann eine Perücke tragen. Und da war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Schluss, die ganze Familie hat dickes Haar, also das wird nicht genetisch sein. Auch dieses Nesselfieber, ja, die Ärzte wollten Cortison oder Antihistaminika verordnen, damit unterdrücke ich das Symptom, aber wo ist die Ursache? Es muss ja eine Ursache geben, dass der Körper sozusagen schreit und dass er in Quaddeln ausbricht. Und dann habe ich vor 5 Jahren bin ich dazu übergegangen, dass ich dann wirklich gesagt habe, okay, ich sehe schon Fortschritte in meiner Gesundheit. Ich möchte jetzt wieder mehr in die Humanmedizin. Ich möchte das Wissen auch irgendwann nutzen, um Menschen zu helfen. Und dann bin ich rigoros auf 2 Wochen arbeiten, 2 Wochen Pferde behandeln, durchgängig, dass ich meine Miete bezahlen konnte. Und dann 6, 7 Wochen Recherche. Und Seminare besuchen und Publikationen lesen und ausprobieren und Mikronährstoffe nehmen und so weiter. Und nach sind halt alle Symptome verschwunden. Erst der Darm war gut, dann war die Haut gut, dann war der Haarausfall weg. Und heutzutage ist alles weg. So, und ich habe also seit 5 Jahren überhaupt keine Infekte mehr gehabt, keine gesundheitlichen Symptome, gar nichts. Und da wusste ich eben, dass das Ganze funktioniert und dass eben ganz viele Erkrankungen, vor allen Dingen die allermeisten chronischen Erkrankungen, zu tun haben mit den großen Mengen an Umweltgiften, denen wir ausgesetzt sind. Auch nicht ganz zufällig. Glyphosat, Chemtrails, also Aluminium, was auf uns herabregnet, Umweltgifte, Holzschutzmittel, Pestizide, Herbizide, Schwermetalle, überall. Und das führt zu ganz vielen chronischen Erkrankungen. Die Mikronährstofflevel in unseren Lebensmitteln sind ganz gering. Ja, das heißt, der Körper kann gar nicht mehr kompensieren. Viele Körper sind am Rande der Dekompensation und irgendwann stürzen sie halt ab, wie meiner dann auch. So, und dieses ganze Wissen habe ich dann einfach über die Jahre angesammelt und wusste nicht so ganz, wann und wo und wie kann ich es dann halt zur Verfügung stellen und eben damit dann auch Menschen helfen, die das Wissen eben nicht haben. Ja, und dann, wie gesagt, kam Corona und die Impfstoffe und dann habe ich gesagt, okay, und dann wusste ich, jetzt geht es darum zu helfen, den Menschen, die sich haben impfen lassen, können wir was tun, können wir unsere Gesundheit wiederherstellen. Und mittlerweile wissen wir eben auch, dass es sehr, sehr viele Impfnebenwirkungen gibt und teilweise sehr massive Impfnebenwirkungen gibt und da versuche ich jetzt zu helfen und es klappt auch ganz gut.
Das ist ein interessanter Werdegang. Also du bist im Grunde genommen in deine eigene Lehre gegangen, bei Corona der Menschheit etwas darzubieten. Mhm. Erstmal in die eigene, also quasi so aus sich selbst heraus was zu machen, mit großen Krankheiten zu tun gehabt, wo du dann intuitiv einen anderen Weg gegangen bist als die normale Medizin.
Ja.
Was ist denn der Unterschied zwischen der normalen Schulmedizin und dem, was du gemacht hast?
Dass eben die Schulmedizin ja oft sehr symptombezogen arbeitet, für mich dann oft nicht so nach den Ursachen sucht. Also ich habe sehr viele Ärzte erlebt, die einfach so ihr Schema haben und die sind, weiß Gott, natürlich nicht alle so, keine Frage. Aber man sieht ja auch jetzt in der Corona-Zeit, das trennt sich sehr. Ja, in die überhaupt nicht sehen können oder wollen, dass die Impfungen vielleicht Nebenwirkungen haben und in die Ärzte, die offen sind, die das sehen können, die jetzt auch anfangen, andere Wege zu gehen oder das vorher schon gemacht haben. Aber für mich ist die moderne Medizin nicht auf Heilung ausgerichtet. Die ist darauf ausgerichtet, Symptome zu unterdrücken. Ja, keine Frage, bei Frakturen, bei Notfallmedizin, Unfällen, super, bin ich froh und dankbar, dass wir sie haben. Aber bei diesen ganzen chronischen Erkrankungen, die werden verwaltet. Ja, mit ein Medikament hierfür, dann noch das, damit du keine Magenschmerzen kriegst und noch ein drittes für irgendwas anderes. Und damit habe ich die Ursache nicht behandelt. Und meines Wissens nach ist es nach wie vor so, dass in der Humanmedizin ja Ernährungslehre oder eben ne, Vergiftungen, Entgiftung, dass das einfach nicht im Studium mit dabei ist, auch die ganze Mikronährstoffschiene nicht wirklich dabei ist. Und dann ist es, glaube ich, so, dass viele Ärzte in so einen Tunnel kommen, ihre Facharztausbildung machen und dann eben die Praxis haben und natürlich von der Pharmaindustrie gesagt bekommen, die Medikamente funktionieren alle, die werden dann eingesetzt. Und dieser andere Weg ist natürlich auch sehr anstrengend. mit Menschen zu arbeiten, zu gucken, okay, wie können wir die Ernährung umstellen, wo müssen wir die Mikronährstoffe anheben, wie könnt ihr entgiften. Das ist eine sehr intensive Betreuung, die ich jetzt auch schon seit einer Weile mache, eben mit Klienten. Und viele Ärzte haben natürlich die Zeit nicht in der Praxis, die haben ihre 10 Minuten oder so und das war's dann. Und vielleicht auch andere Dinge einfach zu tun, als sich da weiterzubilden. Das ist, glaube ich, auch etwas, was ich so gelernt habe in diesen letzten Monaten und was mir einige der Ärzte, die eben offen sind für andere Themen oder jetzt eben auch auf die Gefahren der Corona-Impfung hinweisen. Ich bin ja mittlerweile sehr vernetzt mit diesen Ärzten. Einige sagen es mir auch sehr ehrlich. Sie sagen, du, vielen Dank, dass du das machst. Wir haben die Zeit nicht. Ja, die haben Familie, die haben die Praxis. Da ist nicht die Zeit, nebenbei 4 Bücher über Jod zu lesen. Und ich habe die Zeit oder ich nehme sie mir. Ich habe Freude dran und habe deswegen wahrscheinlich ein Wissen, was viele Ärzte einfach nicht haben. Was aber essentiell ist jetzt, um helfen zu können. Und es funktioniert eben auch. Ne?
Und wie funktioniert das? Gehen wir mal in die Entgiftung rein. Was machst du da? Was muss ein Mensch machen, der zu dir kommt und sagt, du, ich bin 2-mal gespritzt, geimpft, ne? Mir geht es gar nicht gut. Seitdem ich diese erste Impfung habe, habe ich schon irgendwas gemerkt. Jetzt bei der zweiten hat sich das irgendwie verstärkt und so weiter. Ich habe gehört von Ihnen, ich bin extra angereist oder so. Wird ja wahrscheinlich auch so sein. Die Leute reisen an. Und was kann ich tun? Was kann ich machen? Was muss ich überhaupt tun jetzt?
Ja, dann schaue ich natürlich, wie ist die Symptomatik gelagert? Und wir wissen ja mittlerweile schon ganz vieles. Also wir wissen das große Problem. Also bei den Impfstoffen ist ja so, diese genetischen Impfstoffe, man bekommt ein synthetisches genetisches Material gespritzt, einmal in Form von DNA bei den viralen Vektorimpfstoffen, also AstraZeneca und Johnson & Johnson, oder in Form von mRNA, das ist dann eben BioNTech, Pfizer oder auch der Moderna-Impfstoff. Und das heißt, es ist ein synthetisches genetisches Material, welches kodiert für ein einziges Protein des Coronavirus, nämlich für das Spike-Protein. Und unser Körper wird dann umgebaut zu einer Proteinproduktionsmaschinerie sozusagen. Also unser Körper baut dann, produziert dann dieses Spike-Protein, also ein Virusprotein. Und dann soll im nächsten Schritt unser Körper Antikörper gegen dieses Spike-Protein bilden. Und was ja schon seit ungefähr einem Jahr bekannt ist, ist, dass dieses Spike-Protein, wie es aussieht, da allein die Krankheit auslösen kann. Also die amerikanische Wissenschaftlerin Dr. Judy Mikovits sagt, ne, das Spike-Protein ist die Krankheit. Ja? Mhm. Und dieses Protein macht Symptome wie Thrombosen, wie Gewebsentzündungen, Herzmuskelentzündung, Myokarditis, Entzündungen im Gehirn, Entzündungen in der Lunge und so weiter. Das wusste man vorher nicht so wirklich, dass das Hauptproblem ist bei dem Coronavirus, nämlich dieses Spike-Protein. Und das Problem ist auch, dass man es hier, wenn man eine natürliche Infektion hat, dann kommt es ja erstmal in die Atemwege und der Körper kann es dort dann sehr gut schon abbauen in vielen Fällen und es gelangt gar nicht so sehr ins Blut. Was wir jetzt mit der Impfung ja haben, ist etwas, was nicht natürlich ist. Man injiziert es in den Oberarmmuskel. Wir wissen mittlerweile auch, eigentlich sollte es dort verbleiben und dann höchstens in den regionalen Lymphknoten gehen. Das tut es aber nicht, sondern es verteilt sich im ganzen Körper.
Weil Hinz und Kunz spritzen darf und er die Vene trifft und nicht so wie ein Arzt, der müsste dann eigentlich gucken, was treffe ich da jetzt? Ich darf nur das Muskelgewebe treffen, aber viele Leute, die jetzt überhaupt keine Ahnung von Spritzen haben, die spritzen es aus Versehen oder wie auch immer in die Venen und dadurch gelangt es ins Blut, in den ganzen Blutkreislauf.
Ja, da gelangt es sofort ins Blut und es wird auch nicht mehr aspiriert. Ne? Also eigentlich würde man sagen, man zieht einmal den Konus der Spritze zurück und schaut, hat man ein Blutgefäß getroffen? Das wird nicht mehr gemacht, sondern es wird direkt injiziert, genau. Wir wissen aber nicht, ob nicht das, was dort im Muskel ist, nicht auch nachher sozusagen irgendwann im Blutgefäßsystem landet. Das könnte auch noch sein. Aber vieles landet direkt in der Blutbahn. Und es gibt die offizielle Biodistribution Study der Firma Pfizer, wo man geschaut hat, wie verteilt sich der Impfstoff im Körper. Und da war es eben so, dass der tatsächlich sowohl in der Leber landet, als auch in der Milz, im Knochenmark, in den Fortpflanzungsorganen und auch im Gehirn. Das heißt, man hat das anhand der Lipid-Nanopartikel festgestellt bei den mRNA-Impfstoffen. Da ist die mRNA eingehüllt von eben Lipid-Nanopartikeln und diese konnte man feststellen eben sogar im Gehirn. Das heißt, das Spike-Protein geht in den ganzen Körper und landet in der Blutbahn, wo es bei einer natürlichen Infektion gar nicht so hinkommt. Und da macht es eben Schäden, vor allen Dingen, indem es an einen Rezeptor namens ACE2-Rezeptor bindet. Und durch die Bindung an diesen Rezeptor kommt es dann zu Gefäßwandentzündungen, Gewebsentzündungen, zu Thrombosen und so weiter. So, und das sehen wir eben als Symptom dann auch, als Impfnebenwirkungen. Wir haben zu tun mit Thrombosen, wir haben zu tun mit Gewebsentzündungen, wir haben zu tun mit Durchblutungsstörungen. Das wissen wir eben auch, dass durch die Bindung an diesen Rezeptor kommt es zur Vasokonstriktion. Das heißt, die Gefäße ziehen sich zusammen und die Durchblutung wird gestört. Und das ist das, was die Menschen berichten. Also sie haben Brain Fog, sie können sich nicht richtig konzentrieren, sie sind total erschöpft, sie haben Muskelschmerzen, Ganzkörperschmerzen, ne, durch eventuelle Entzündungen, in jedem Fall auch durch Mikrotromben, durch Blutungsstörungen. Das heißt, es fließt nichts mehr im Körper. Ne? Sie haben Sauerstoffmangel, sie haben Unterversorgung des Gewebes und das führt zu diesen ganzen Symptomen. So.
Gibt ja auch diese Geldrollenbildung, ne? Das ja. Blut, der Blutplättchen. Ne?
Genau, also die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, haben normalerweise eine Zellspannung bei minus 70 Millivolt. Die stoßen sich gegenseitig ab, die haben Energie und müssen auch einzeln durch dieses im Endstromgebiet, wo man diese ganz feinen Blutgefäße, die feinen Kapillaren hat, da muss der Erythrozyt muss da einzeln durchfließen. Und in dem Moment, wo das rote Blutkörperchen die Zellspannung verliert und die sich nicht mehr abstoßen, reihen die sich aneinander auf wie bei so einer Geldrolle, genau, das nennt man Rouleau-Bildung, sichtbar unterm Dunkelfeldmikroskop. Mhm. Und dann hat man die alle aneinander in so einem Klumpen, der natürlich nicht mehr durch dieses feine Blutgefäß kommt. So, und da wissen wir nicht ganz genau, hat das mit dem Spike-Protein zu tun, mit den Lipid-Nanopartikeln, mit anderen Dingen, die noch in den Impfstoffen enthalten sind. Aber das ist ein Phänomen, welches die Ärzte, die dunkelfeldmikroskopische Aufnahmen durchführen können, sehen, wenn Patienten nach der Impfung kommen mit den gerade beschriebenen Symptomen.
Ja, wenn die sollen ja sofort passieren. Ne? Also Impfung gemacht, Stunde später kann man schon Geldrollenbildung sehen, also Rouleau-Bildung sehen. Ne? Geht ganz schnell.
Geht ganz schnell, ja. Aber das Schöne ist eben, dass wir also sehen, dass mit diesen Substanzen dann zum einen die Symptomatik sich verbessert, zum anderen aber tatsächlich das Blut nachher wieder normal aussieht. Das heißt, es gibt Ärzte, zum Beispiel den amerikanischen Orthomolekularmediziner Dr. Thomas Levy, auf den ein Großteil der Hochdosis-Vitamin-C-Protokolle zurückgehen. Der ist hergegangen und hat geimpfte Menschen behandelt mit Hochdosis-Vitamin-C-Therapie und Ozontherapie und hat eben Vorher-Nachher-Bilder gemacht unterm Dunkelfeldmikroskop. Und er kann eben sehen, die Geldrollenbildung löst sich auf. Das heißt, die Erythrozyten haben die Energie wieder, die Zellspannung wieder, können wieder frei fließen. Das Blut sieht wieder normal aus. Es gibt eine südafrikanische Ärztin, Dr. Sandri Botha, die eben auch sehr viel geimpfte Patienten behandelt und seit, ich glaube, 15 Jahren schon mit Dunkelfeldmikroskopie arbeitet. Und bei ihr ist eben auch so, dass sie mit vielen der Dinge, die in meinem Ausleitungsprotokoll stehen, arbeitet, wie zum Beispiel N-Acetylcystein, auch Vitamin C, Zeolit, was haben wir noch, Kurkumin, all diese Dinge gibt sie eben auch ihren Patienten. Und da ist auch so, dass die Symptome sich verbessern und sogar ganz verschwinden und dass sie eben hinterher sieht, das Blut sieht wieder normal aus. Und das macht ganz viel Hoffnung, dass wir eben doch viele dieser Impfnebenwirkungen behandeln können.
Und was leitest du noch aus? Also bei dir gibt es ja so richtige Listen, was alles so dabei ist. Was ist ungefähr das Konzept davon?
Also ich habe jetzt mal versucht, das ein Basisprotokoll zu erstellen, weil natürlich viele Menschen sind ein bisschen erschlagen, wenn sie die ganze Menge und die Fülle der Substanzen sehen. Da kann ich zu sagen, also ich nehme seit Jahren schon fast alles, was in dem Protokoll steht. Sowieso schon. Ja, also auch vor Corona. Es hat jetzt gar nichts mit der Impfung zu tun oder mit Shedding-Symptomen zu tun, die ich ausleiten will, sondern einfach, weil ich weiß, es tut dem Körper gut. Wir haben viel zu wenig Mikronährstoffe. Wir brauchen zum Beispiel Vitamin D und K sowieso fürs Immunsystem. Gegen Autoimmunreaktionen, die jetzt auch nach den Impfstoffen auftreten können. Ja, B-Vitamine, gerade in diesen stressigen Situationen, ganz wichtig und. Aber ich habe mal jetzt das so runtergebrochen, was sind die wichtigsten Dinge für die Menschen, die nicht so viel Dinge einnehmen wollen oder eben können, weil es eben auch finanziell nicht geht. Und was sich herausstellt, dass also ganz enorm wichtig ist, hochdosiertes Vitamin C. Vitamin C funktioniert phänomenal. Also es ist für mich mein, ich sag mal, Go-to-Drug, das Medikament, was ich als Therapeutikum nutze, egal was ich habe.
Also der Goldstandard.
Der Goldstandard, absolut. Mhm. Egal was ist, ich nehme erstmal Vitamin C. Und zwar nicht 1000 Milligramm oder 2000, sondern 20.000 oder 30.000 oder 40.000. Und es funktioniert so gut. Also wir haben es ja, ne, Linus Pauling wissen wir es. Es gibt ganz viele amerikanische Ärzte, die mit diesen Hochdosis-Vitamin-C-Protokollen arbeiten. Die haben Erfolge bei Schlangenbissen, bei viralen Hirnhautentzündungen, bei Lungenentzündungen, die innerhalb eines Tages abheilen. Und das Problem ist, dass die meisten Ärzte und auch eben Patienten, die Vitamin C einnehmen, trauen sich nicht an diese hohen Dosierungen ran oder wissen einfach gar nicht, wie gut es funktioniert. Aber ich brauche halt die hohe Menge. Und man weiß zum Beispiel, dass bei einem akuten viralen Infekt ungefähr 200, 300, 400, 1000 Milligramm Vitamin C am Tag verbraucht werden. Ja, wenn ich jetzt aber nur 4000 Milligramm nehme, aber ne, also ich habe so viel Viruslast, ja, die den Körper schädigt, und ich nehme so viel Vitamin C, wird nicht funktionieren. Nehme ich so viel Vitamin C, dass alles im Prinzip neutralisiert wird, jedes Virus neutralisiert wird und auch die Schäden, die die Viren im Körper machen, wie die Oxidation unserer Biomoleküle, Oxidation von Zellorganellen, Zellmembran, DNA, das ist ja die Schädigung, die auf Zellebene passiert. Übrigens bei so gut wie jeder Erkrankung. Auf Zellebene haben wir das gleiche Bild, das ist immer eine Oxidation von Biomolekülen und dadurch eine Schädigung und Zerstörung von Biomolekülen und Zellen. So, und wenn ich genug Vitamin C reingebe, um alle Oxidationsprozesse aufzuhalten und alle Viren abzufangen, dann heilt der Körper, und zwar in no time. Also es geht ganz, ganz schnell. Und Vitamin C ist eben nicht nur wirksam als Antioxidant, sondern es ist auch das stärkste Antitoxin, was jemals in der Literatur beschrieben wurde. Das heißt, Vitamin C ist in der Lage, jede akute Vergiftung direkt abzufangen und zu heilen, wenn ich es richtig verabreiche und wenn ich die richtige Menge nehme. Und da wir mittlerweile das Spike-Protein, welches durch die Impfung produziert wird, als toxisches Protein identifiziert haben, also als Toxin, als Gift.
Gilt ja als Gift, haben Sie ja festgeschrieben.
Ne? Genau. Dann ist eben so, wenn ich genug Vitamin C habe, um direkt, ne, dieses Gift abzufangen und abzubauen und auszuleiten. Und das kann man eben zum Beispiel ausleiten. Wir können das Spike-Protein abbauen und eliminieren, aus dem Körper heraus, ne, ausleiten. Wenn ich genug Vitamin C dafür nehme und noch genug nehme, um die Gefäßwände zu schützen und die anderen, die Zellmembranen, also alle Biomoleküle und das Gewebe zu schützen, dann haben wir sehr gute Karten, dass eben nichts passieren wird. So. Also hochdosiertes Vitamin C ist Nummer eins. Absolut Nummer eins.
Wenn man die Spritze als Giftbombe betrachtet, nicht nur als ein bisschen Gift, sondern richtig als Giftbombe betrachtet, dann klingt es ja logisch, was du sagst, dass man wirklich hochdosieren muss. Also wenn ich eine Giftbombe habe, muss ich auch der Giftbombe entsprechend dosieren. Jetzt vielleicht nicht nur Vitamin C, sondern andere Dinge auch noch viel mehr, als man es gewohnt ist bei Fieber, bei Erkältung und so weiter, bei Kopfschmerzen vielleicht oder so, was ja, wo die meisten Leute dann zurückstecken und sagen, was, das 30.000-fache, das ist ein bisschen viel, das könnte ja schädlich sein und so.
Ja.
Also Giftbombe bedeutet auch, dass man mehr nimmt. Ne?
Ganz genau, Ja, genau das. Und ja, viele Menschen haben Angst. Ich hatte neulich eine Klientin, die das Gefühl hatte, sie hat Covid, sie hatte alle Symptome und hat dann 30 Gramm Vitamin C genommen und hat uns am nächsten Tag geschrieben und sagte, sie hat jetzt Sorge. Sie hat ihre Heilpraktikerin gefragt, die hat gesagt, oh, jetzt wäre die Niere ja geschädigt, weil sie jetzt 30 Gramm Vitamin C genommen hat. Da konnte ich sie beruhigen. Nein, also man kann 30, 50, 100 Gramm nehmen. Vitamin C wird nicht toxisch, ja, überhaupt nicht. Das Einzige, was passiert, dass man irgendwann die Bowel Tolerance, also die Sättigungsgrenze des Darms erreicht, dann hat man ein bisschen losen Stuhl, da weiß man, jetzt ist der Körper gesättigt, aber passieren kann eben nichts. Ja? Vitamin C wird nicht toxisch, auch nicht bei 100, 200 oder 400 Gramm. Und was ich dann mache, ist, dass ich wirklich, ich persönlich mache das, wenn ich das Gefühl habe, ich werde krank, dann nehme ich alle halbe Stunde 1-2 Gramm liposomales Vitamin C, welches direkt in die Zelle geht. Und 1-2 Gramm konventionelles Vitamin C für den extrazellulären Raum, einfach in Pulverform, in Wasser aufgelöst, sodass ich dann pro Stunde 2 Gramm liposomal 2 konventionell pro halbe Stunde, dann bin ich schon so bei 8, 4, 8, 12 pro Stunde. Also ich komme meist in 3 Stunden auf die 30 Gramm. Und dann ist es eigentlich auch schon wieder gut. Und wenn es mir dann immer noch nicht gut geht, dann mache ich weiter. Alle halbe Stunde, bis es mir wieder gut geht. Und damit kann man fast alles behandeln. Also es gibt einen amerikanischen Arzt, der hatte eine schwere Lungenentzündung und hat diese an einem Tag mit Vitamin C geheilt. Der hat einfach immer weiter eingenommen, immer weiter, immer weiter.
Also pro Stunde oder alle immer, 2 Stunden, alle, immer weiter, immer weiter?
Ich glaube, der hat sogar alle 10 Minuten hat er Vitamin C genommen. Den ganzen Tag über dosiert. Und in dem Moment, wo er sagte, dass er merkte, okay, jetzt muss er mal zur Toilette, in dem Moment war auch die Lungenentzündung weg. War der Hustenreiz weg, es war halt alles weg. So, also es funktioniert sehr, sehr gut. Und genau das, ich setze dem einen Gift, setze ich das Vitamin C, das Antitoxin, setze ich dem Toxin entgegen und fange damit alles ab. Und vor allen Dingen, ich schütze den Körper vor den Folgen. Also im Prinzip geht es darum, das Spike-Protein abzubauen und auszuleiten, den Körper vor den Folgen des Spike-Proteins zu schützen, Biomoleküle zu regenerieren, dann eben auch die Entgiftung im Körper anzuregen, damit auch die Lipid-Nanopartikel, die eben auch sehr, sehr toxisch sind, damit auch die gut abgebaut werden können. Also Unterstützung der Leber wäre wichtig. Zum Beispiel über Glutathion, unser wichtigstes Entgiftungsmolekül, was man dann einnimmt. Und dann haben wir noch Sachen wie wahrscheinlich Graphenoxid, Graphenhydroxid. Da gibt es auch noch etwas, wo man gegensteuern kann. Also das kleine Protokoll ist hochdosiertes Vitamin C, N-Acetylcystein, welches in der Lage ist, welches antientzündlich ist, welches antiviral wirkt, welches die Bindung des Spike-Proteins an den ACE2-Rezeptor blockiert und verhindert, welches die Lunge schützt, kann man auch bei Bronchitis-Patienten super einsetzen, das N-Acetylcystein, und welches ein Vorläufer des Glutathions ist, also unseres wichtigsten Entgiftungsmoleküls, ne, und eben Entzündungen niedrig hält im Körper. Das ist sehr gut verträglich, kann man auch sehr, sehr hoch dosieren, ohne Probleme. Vitamin D und K fürs Immunsystem im Moment ganz essentiell. Und dann eben ein flüssiges Zeolit. Und Zeolite sind auch für die generelle Entgiftung wirklich phänomenale Stoffe. Zeolit kommt aus Vulkangebieten, ist wie ein mineralischer Schwamm, hat so ein mikroporöses Gerüst. Und es gibt Silizium an den Körper ab, welches exzellent Aluminium entgiftet, ist der beste Aluminiumentgifter überhaupt. Und unser Körper braucht Silizium und im Austausch nimmt es dann Gifte und Schwermetalle in dieses Gerüst hinein. Über eine Ladung zieht die dann quasi an.
Also über eine elektrische, genau, Ladung. Es nährt sich dem und dann wupp wird es angesaugt quasi.
Ganz genau so, richtig. Und entgiftet dadurch also im Prinzip alle Schwermetalle, Quecksilber, Blei, Cadmium, Arsen, Nickel, das Leichtmetall Aluminium. Es entgiftet Pestizide, Herbizide, BPA, dieses Bisphenol A, was in vielen Plastikflaschen drin ist. Es entgiftet radioaktive Partikel, es zieht Viruspartikel an und entgiftet diese. Und es hält alles fest in diesem Gerüst, ja, und transportiert es aus dem Körper hinaus.
Über den Darm oder, oder genau. Schweißdrüsen?
Genau, über den Darm. Genau, richtig, Darm und Urin auch. wenn man denn eben ein Zeolith hat in flüssiger Form. Die meisten Menschen kennen Zeolith schon, wenn sie es Zeolith nehmen, kennen sie es in Pulverform. Da entgiftet es exzellent den Darm, kann aber den Darm nicht verlassen, weil die Porengröße, ne, ist zu groß, kommt nicht aus dem Darm raus. Das nutzt uns jetzt nichts, weil wir haben das Problem ja in der Blutbahn, in den inneren Organen und im Gehirn. Ja, und gerade die Folgen des Spike-Proteins im Gehirn sind natürlich sehr bedenklich, ja, dass die Leute nicht mehr richtig denken können. Schwindel, Kopfschmerzen, Durchblutungsstörungen im Gehirn, eventuell ja auch Thrombosen im Gehirn, das können wir nicht gebrauchen. Und das flüssige Zeolith ist in der Lage, auch wirklich aus dem Gehirn Schwermetalle rauszuziehen und jetzt scheinbar auch diese Corona-Impfung zu entgiften. Weil wir Menschen haben, die wirklich binnen 1-2 Tagen mit diesem Zeolith die Symptome massiv reduziert bekommen. Also der Schwindel geht weg, die Kopfschmerzen gehen zurück, dieser Brain Fog, dieser Gehirnnebel löst sich wieder auf, die Durchblutung funktioniert wieder besser. Also auch dieses ein wunderbares Präparat, um diese Impfstoffe auszuleiten und zu entgiften.
Und das hilft auch gegen Thrombosebildung, ne? Also dass das Blut verdickt.
Ja, das wissen wir also nicht ganz genau. Also da gibt's noch ein paar andere Dinge, die ich da auch noch machen würde. Und ich würde natürlich, wenn jemand wirklich nach der Impfung massive Kopfschmerzen kriegt, bitte unbedingt abklären lassen. Ganz klar. Ne? Also wenn man richtige Hirnvenenthrombose hat, dann muss das natürlich noch ganz anders und schulmedizinisch behandelt werden. Gar keine Frage. Was ich aber habe, bei mir melden sich viele Menschen, die Wochen und Monate nach der Impfung, also schon lange Symptome haben, die bei Ärzten waren, mit unspezifischen Symptomen, Muskelschmerzen, Ganzkörperschmerzen, eben wie in Watte gepackt im Kopf, Erschöpfung, wo die Schulmedizin oft nichts mehr zu bieten hat. So, da kommt dann, die haben, oder neurologische Ausfälle. Ich habe jetzt gerade eine junge Frau mit diesem typischen Tremor, ne, also diese neurologischen Störungen, und der Neurologe hat keine Idee, was man machen kann. Und dann ist wirklich diese Entgiftung, diese Kombination hochdosiert Vitamin C, N-Acetylcystein, Zeolith, Vitamin D und K und dann das Ganze ein paar Wochen eingenommen und die Symptome reduzieren sich in vielen Fällen. Also ich habe, und wir wissen es natürlich, wir können es nicht garantieren, aber ich habe schon erstaunliche Dinge erlebt. Eine junge Frau, die eigentlich zum Sterben nach Hause geschickt wurde, die einfach auch immer mehr abbaute, Sehstörung hatte, was ja auch ein Hinweis ist auf Mikrotrompen, ne, im Augenbereich, auf Durchblutungsstörungen, die einfach an Gewicht verlor, die Muskulatur atrophierte, also bildete sich zurück. Und es ging ihr immer schlechter und keiner wusste, was zu tun ist. Dann haben wir angefangen, mit all diesen Dingen zu entgiften. Und nach hat sie sich erholt, ging es ihr besser, konnte sie wieder richtig sehen. Und da passieren wirklich sehr, sehr erstaunliche und schöne Dinge.
Mhm. Kannst du kurz sagen, wo man das nachschauen kann? Es gibt eine PDF dafür. Ne? Mhm. Es gibt ja auch Videos, die du gemacht hast, die gelöscht wurden vom Internet und so weiter. Ne? Also, aber wie heißt die Internetseite oder wie ist der Link?
Das ist drlesnich.com, drlesnich.com und ansonsten Telegram. Also ich habe das meiste auf der Website stehen. Da findet man unter Ausleitungsprotokolle, gibt es einmal das Ausleitungsprotokoll jetzt für die Corona-Impfung. Mittlerweile habe ich auch ein Covid-19-Prophylaxe- und Therapieprotokoll geschrieben, weil wir jetzt gerade ja viele Menschen haben, die an Corona oder was auch immer, ne, an Infekten erkranken. Auch viele ungeimpfte Menschen, die gerade erkranken. Das Protokoll ist auch in Kürze dort zu finden. Das ist noch nicht drauf, was drauf ist. Ein Protokoll zur Ausleitung von Umweltgiften. Weil das eben das Nächste, ja, dass ich feststelle, dass Menschen, die noch nie entgiftet haben, die einfach voll sitzen mit Schwermetallen und Pestiziden.
Da wollte
so.
Ich jetzt hinkommen.
Okay,
der zweite Teil unserer Sendung.
Okay, also das.
Also auf deiner Seite ist, kann man das finden. Ne?
Genau.
Ist auch recht übersichtlich, deine Seite. Also man kann das wirklich sehr gut finden.
Und natürlich Telegram. Also da Telegram ist, ich habe immer, ne, das Aktuelle und ich mache halt Sprachnachrichten auf Telegram, wo ich dann das Protokoll auch erkläre, wo ich Sprachnachrichten zum Protokoll mache, weil natürlich das noch sehr viel Info ist und ich versuche dann eben diese Basisprotokolle rauszugeben und das alles in Form von Sprachnachrichten auf Telegram. Ne? Das ist einfach Dr. Alina Lessenich, DR Alina Lessenich, der Telegram-Kanal. Mhm.
Jetzt kann man sich zum Beispiel als Zuhörer dieser Sendung fragen oder als aufgeklärter Mensch, der schon vieles gesehen und vieles gehört hat, sich fragen, Wenn man diese ganzen Nährstoffe zu sich nimmt, dann ist das auch eigentlich ein Zeichen davon, dass diese Nährstoffe in der Nahrung nicht mehr da sind. Oder die Menschen von früher, die sind ja nicht reihenweise gestorben oder hatten irgendwelche Darmkrankheiten oder was auch immer. So, die Umweltgifte. Mhm. Wir haben eine Menge Umweltgifte produziert in den letzten 200 Jahren, sag ich einmal. Und wir leben auf einem endlichen Rund. Wir leben auf, oder meinetwegen auch eine Platte, wie auch immer man das jetzt glaubt, was die Erde ist. Aber wir atmen die Dinge ein, wir nehmen sie zu uns durch die Nährstoffe etc. Die ganze chemische Industrie, die weltweit existiert, da darf man sich kein falsches Bild von machen, die atmen wir ein und die essen wir. Mhm. Die schwimmen wir ein über unsere Poren oder so. Die sind in der Atmosphäre, die sind auch in der Luft und so. Und das wird immer mehr und immer mehr. Das heißt, der Mensch ist an sich schon sehr vorbelastet, was toxische Gifte angeht. Das heißt, das Immunsystem des Menschen ist im Grunde genommen genauso wie der Mensch am Fließband überarbeitet. Er ist einfach nur noch am Machen, am Machen, am Machen. Und dadurch werden wir anfälliger. Und diese ganzen Schwermetalle, diese ganzen Giftstoffe in der Umwelt, das ist ein Thema, mit dem du dich auch sehr ausgiebig beschäftigst und beschäftigt hast.
Ja, das ist eigentlich mein Hauptthema.
Und so bist du auch zu Corona gekommen. Ja. Ne? Hast schon intuitiv erfasst irgendwie, dass das damit auch schon zusammenhängt, ne? Der überlastete Mensch.
Ja, absolut, ja. Und für mich, mittlerweile glaube ich, es gehört zu einer großen Agenda dazu. Da steckt ein Plan dahinter. Und ich sag mal, die letzten 50, 60 Jahre hat es ganz enorm zugenommen, dass wir regelrecht vergiftet werden mit Glyphosat, ja, was mittlerweile überall in der Luft ist, 75% der Niederschläge des Wassers, es ist im Wasserkreislauf, damit auch in den Lebensmitteln. Das heißt, wir nehmen täglich Glyphosat auf, welches unser Mikrobiom zerstört, welches wir ja dringend brauchen, um zu überleben. Also wir wissen, dass wir mehr Fremdzellen im Körper, am Körper haben als körpereigene, also Mikroorganismen, Viren, Bakterien, Pilze. Wir brauchen dieses Mikrobiom, um überleben zu können. Es hilft uns bei der Verdauung, ja, es hilft uns, Vitamine zu produzieren, wie das B12. Es hilft uns, Toxine abzubauen. Ohne diese Mikroorganismen kein menschliches Leben. Die zerstören wir jetzt noch zusätzlich durch das ganze Desinfektionsmittel, durch das Tragen der Masken. Wir sind nicht mehr im Austausch. Ne? Das Mikrobiom in uns, das Mikrobiom in der Welt muss in ständigem Austausch sein, damit das Immunsystem auch weiter vernünftig arbeiten kann. Das heißt, da haben wir das Glyphosat. Wir haben die Chemtrails. Also das Chemtrails, ich erkläre es ganz kurz. Also das ist Teil von Geoengineering-Programmen. Das sind Modifikationen des Wetters der Erde, indem man künstlich elektrische Sachen einbringt oder chemische. Und chemische sind zum Beispiel Aluminium, Barium, Strontium, die auf Nano-Kunststoffpartikeln sitzen und die dann eben in der Luft abgegeben werden aus Flugzeugen. Das, was man da also oft so sieht, wo man denkt, es ist Kondensstreifen. Nein, wenn man diese Gittermuster am Himmel sieht, sind das eben Chemtrails, wo also wirklich dieses Gift abgeschmissen wird. Und dadurch, dass es so klein ist, also Aluminium in nanonisierter Form ist so klein, dass es über die Lunge aufgenommen werden kann, in den Körper gelangen kann. Selbst bei Babys dann, der ist ja noch alles offen, die Bluthirnschranke ist ja noch gar nicht so zu, ja, gelangt es sofort ins Gehirn. Großer Teil von Autismus, dieser ADHS-Geschichten hat damit zu tun, Schwermetalle im Gehirn, Aluminium und Quecksilber. Dann haben wir Fluorid. Ja, es gibt noch Länder, die haben fluoridiertes Trinkwasser. Wir haben Fluorid in der Zahnpasta. Und wir haben Elektrosmog. Und diese vier Dinge, Glyphosat, Aluminium, Fluorid, was sich verbindet noch zu Aluminiumfluorid, welches noch viel giftiger ist. Fluorid ist ein Nervengift. Plus der Elektrosmog, 3G, 4G, jetzt 5G, welcher die Bluthirnschranke öffnet, ist meiner Ansicht nach ein beabsichtigter Angriff auf unsere Zirbeldrüse, die vielen Menschen nicht so ein Begriff ist. Es ist unser spirituelles Organ. Ist die übergeordnete Meisterdrüse, die alles andere im Körper steuert, alle Hormondrüsen, zum Beispiel die Schilddrüse auch steuert, die für unseren Schlaf-Wach-Rhythmus zuständig ist, ne? Melatonin-Ausschüttung. die also ganz wichtig ist für unsere körperliche Gesundheit, die aber auch ganz wichtig ist für unser Bewusstsein. Ja, es ist die Anbindung an unser höheres Selbst, an unsere Intuition, an auch Denkvermögen, Abstraktionsvermögen auch. Und diese Zirbeldrüse, die also wirklich der oberste Regler unserer psychischen wie physischen Gesundheit ist, wird eben seit Jahren und seit Jahrzehnten zerstört. Und dadurch ist der Mensch natürlich manipulierbar, beeinflussbar. Es ist schwieriger, hohe Bewusstseinsstufen zu erreichen, ja, durch diese Manipulation der Zirbeldrüse. Und dann eben das kaputte Mikrobiom, was auch dafür sorgt, dass wir anfälliger sind für Krebserkrankungen, für jede Art von chronischer Erkrankung. Und dieser ganze Giftcocktail sorgt einfach dafür, dass wir schwächer werden und eben manipulierbar werden. Und da müssen wir gegensteuern. Und das können wir, Gott sei Dank.
Der Mensch ist ein, aus dieser Perspektive, die du erzählt hast, ist der Mensch ein ganzheitliches Wesen, das ganzheitlich konzipiert ist. Der Mensch ist nicht alleine eine Biomaschine, die wie ein Uhrwerk läuft, sondern er ist ein Lebewesen, das allein schon durch die Mikrobiome, wie soll man das einfach erzählen, der vernetzt ist im Grunde genommen mit dem ganzen Globus, mit dem ganzen Planeten. Also wir Menschen betrachten uns als Einzelwesen, aber in Wirklichkeit sind wir vernetzt mit unendlich viel, viel, viel Lebensenergie. Ja? Und wenn man das wahrnimmt und wenn man das gesund hält, ist man ein ganz anderer Mensch. Mhm. Und diesen ganz anderen Menschen, den will man im Grunde genommen gar nicht haben. Jetzt, wenn man von einer Verschwörungstheorie ausgeht, eine Elite oder was auch immer, versucht jetzt über Chemtrails, über Giftstoffe den Menschen klein zu halten, die Zirbeldrüse im Grunde genommen rudimentär zu halten, um den Menschen verfügbar zu machen für eine Arbeitskultur, indem er die Hierarchie akzeptiert, den Gehorsam nimmt, die Autoritäten anhimmelt und. Ne? Ein Mensch, der das nicht tut und der seine Gesunderhaltung von selbst macht, das nicht nur materiell, sondern auch geistig sich gesund hält, der ist gar nicht mehr führbar. Der dockt sich auch nicht an Hierarchien an. Hm. Der ist sich selbst sein eigenes Universum und vernetzt mit anderen Menschen. Und genau das will man unterdrücken. Mhm. Das ist die Quintessenz dessen. Ja. Weil das ist die einzige Logik, die man verstehen kann, weswegen es überhaupt Herrschaft gibt, weswegen es eine Elite gibt, die den Menschen unterdrückt und was im Menschen weswegen überhaupt unterdrückt wird. Das ist ja die Gretchenfrage. Mhm. Wenn man den Leuten sagt, es gibt eine Elite, die will uns unterdrücken, dann sagen die alle, es ist eine Verschwörungstheorie. Weil die meisten Menschen können überhaupt nicht verstehen, aus welchen Gründen man das macht und was man im Menschen unterdrücken muss. Weil die Menschen, die das hören, sind selbst, ich sage immer, halbe Menschen, weil denen das feinstoffliche, geistige und auch emotionale abhanden gekommen ist, durch die Tradition und durch die Konditionierung, die sie hier auf dem Planeten auch dann erfahren, und die das dann gar nicht mehr richtig verstehen können. Und wenn ein Mensch das alles durchbricht und ein ganzheitlicher Mensch wird, ein spiritueller Mensch wird, ein Bewusstseinsmensch wird, dann dockt er an diese Sachen gar nicht mehr an. Er gehorcht nicht mehr, er himmelt keine Autoritäten mehr an, er löst das alles in sich auf, ne?
Ja, man hätte gerne gefügige Bioroboter. Das ist das, was man
versucht. Das ist ja das Konzept hinter Covid. Also jetzt Klaus Schwab.
Ja.
Das ist ja das Konzept, den Cyborg zu erfinden, neu zu erfinden.
Richtig. Und wenn man aber die Menschen erst körperlich schwächt und die Zirbeldrüse schwächt, das Problem dabei ist, dass die Zirbeldrüse ja für unser Bewusstsein auch zuständig ist. Und wenn sie extrem verkalkt ist, geschrumpft ist, wie sie das bei uns Menschen eben ist, durch diese ganzen Giftbelastungen der letzten Jahrzehnte, dann ist es irgendwann nicht mehr möglich, sein Bewusstsein weiterzuentwickeln und höher zu kommen. Und deswegen ist es so wichtig, die Zirbeldrüse wieder zu aktivieren, zu entgiften. Und ich habe meine Firma Body Mind Soul Academy genannt. Ja, ich bin stark, was die körperlichen Dinge angeht. Dieses Medizinische, es macht mir Freude, da habe ich viel Wissen. Aber damit alleine kommen wir eben nicht hin. Ja, es ist eben auch die Arbeit an sich selber, an seinem Bewusstsein. Wenn wir diese innere Arbeit nicht leisten, werden wir diese Krise nicht lösen. Und es ist so, diese Gifte, die jetzt die letzten Jahrzehnte auf uns eingewirkt haben, das war der erste Schritt. Ja, und auch diese Verkalkung der Zirbeldrüse, die Schädigung der Zirbeldrüse, die Impfung ist jetzt der nächste Schritt, ist einfach der nächste Schritt in dieser, ne, in dieser die nächste logische Konsequenz, die dann erfolgt. Und jetzt wird es halt noch schwieriger natürlich, das wieder rauszukriegen aus dem Körper, aber das ist jetzt unser Job. Also das sehe ich als unsere Aufgabe. Einmal diesen Körper eben jetzt zu entgiften, gesund zu erhalten, ja. Und das stelle ich eben ja fest, je weniger Gifte ich habe, desto weniger bin ich anfällig für all die, irgendwelche Erkrankungen so. Ne? Also die Klienten, die ich habe, die schon lange entgiften und ich selber auch, wir sind auch nicht durch Shedding-Symptome oder irgendwas belastet, ja. Weil einfach der Körper ist schon recht giftfrei. Das ist aber nur die eine Ebene. Wir kommen nicht weiter, wenn wir nicht jetzt auch an dem Bewusstsein arbeiten. Und sagen wir, eine Gesellschaft, die bewusst ist, die wird das so nicht mitmachen, was hier passiert. Denen würde man sagen, Masken aufsetzen, dann sagen die nein. Dann würde man sagen, da kommt ein Virus, dann sagen die, ja, lass mal kommen. Ja, also so, wir erstens haben wir Vertrauen in unseren Körper. Der setzt sich schon von Anfang an mit Viren auseinander. Dafür ist das Immunsystem ja da. Wenn wir ihm das wegnehmen, dann werden wir schwächer, nicht stärker. Ja, und der Körper kann das. Das ist das eine. Und wenn ich aber auch die emotional, mental, geistige Ebene mit anschaue und die Angst verliere, und das ist natürlich das, was nicht gewünscht ist, deswegen natürlich auch diese, ne, 24/7 rund um die Uhr, wie gefährlich Corona ist. Nein, wir können Corona gut behandeln. Ja, das sehen wir, wissen wir mittlerweile. Es gibt ganz viele Ärzte, die Schemata haben und man kann Corona sehr gut behandeln. Ne? Aber deswegen muss man die Menschen in die Angst treiben, damit sie jetzt die Impfung nehmen und damit sie immer mehr sich entfernen von ihrem Körper. Und aber auch immer mehr entfernen von ihrem Geist, von einem hohen Bewusstseinslevel. So, sie sollen in die Abhängigkeit und sie sollen halt gefügig gemacht werden und manipulierbar.
Das Paradoxe an den, ich meine, wir haben ja alle jetzt Erfahrung mit ungeimpft sein oder mit den Geimpften. Mhm. Also ich habe sehr, sehr viele Gespräche, wie du auch, mit Geimpften gehabt. Und das Faszinierende, also negativ Faszinierende an den geimpften Personen, wenn man mit denen diskutiert über das Thema Corona, ist ja, dass sie in Wirklichkeit wissenschaftliche Fakten überhaupt nicht annehmen, aber von sich aus behaupten, sie würden nur wissenschaftliche Fakten akzeptieren. Und die würde man jetzt nicht erzählen. Also man merkt bei denen einfach, dass die von evidenzbasierter Medizin null Ahnung haben. Und das Komische an den Medien ist und auch wieder an den Politikern, wenn man jetzt zum Beispiel Ivermectin als Mittel gegen Corona sagt, dann werden gleich die Seiten gegeben. Man macht 45 Minuten ein Thema auf YouTube mit Ivermectin, dann wird das gelöscht. Mhm. Evidenzbasierte Medizin, Bhakti und Co. und Wodak, wird gelöscht. Mhm. Also alle die im Grunde genommen schon ein Wissen anzeigen und zeigen, was man dagegen machen kann und sagen, man muss nichts Neues mehr erfinden, das Rad wird nicht neu erfunden, wir wissen genau, was los ist, die werden gelöscht. Nicht? Und die Geimpften glauben halt eben an die nächste Boosterimpfung und so weiter. Das zeigt ja, dass du mit dem, was du sagst, recht hast. Also das Bewusstsein, das Wissen, das wird immer weiter unterdrückt bei diesen Sachen. Mhm. Und das kristallisiert sich jetzt heraus, dass es diese zwei Menschensorten auf einmal gibt.
Ja.
Die sich darum kümmern und die eigentlich ein umfangreiches Wissen haben. Und die Leute, die eigentlich dieses Wissen gar nicht annehmen wollen, aber sagen, ich lasse mich lieber impfen. Mhm. Und sich impfen lassen. Ja. Und einige von den Geimpften wachen ja, also jetzt aufwachen ist ein blödes Wort, aber die merken auf einmal, sie werden verarscht. Ich mache auf keinen Fall eine dritte Impfung mit. Das höre ich sehr häufig von Geimpften. Ne? Mhm.
Ja, also ich empfinde es auch so. Die Menschen sind im Tunnel und du erreichst sie im Moment nicht. Keine Chance. Das ist natürlich psychologische Kriegsführung, was hier stattfindet. Das ist sehr, sehr gut gemacht. Und oft ist auch so, dass wir es mit unseren Liebsten nicht besprechen können. Ja, in der Familie, im Freundeskreis. Da geht's gleich in den Widerstand. Und wenn die Tür nicht, wenn das, die Lampe nicht, die Ampel nicht auf grün ist, sondern wenn du gleich rot kriegst, dann macht's gar keinen Sinn, da auf der Ebene weiterzusprechen. Auf der mentalen Ebene kommen wir da nicht weiter. Ich für mich in meinem Freundes- und Familienkreis versuche auf der Herzebene zu bleiben, dass die Verbindung, die ist einfach da. Und mental sind es 180 Grad entgegengesetzte Konzepte, die im Moment nicht zueinander zu kriegen sind. Und da ist es oft dann so, dass irgendwas von außen passiert und in dem Menschen, wir wissen nicht, was es ist. Der ein oder andere wird es nicht sehen und auch niemals sehen. Aber es gibt eben geimpfte Menschen, die dann irgendwann Symptome haben und anfangen zu überlegen und sagen, es ist seit der Impfung. Und mein Arzt sagt mir jetzt, nee, das kann damit nichts zu tun haben, aber ich fühle das doch. Vorher ging es mir doch gut. Ja, die dann anfangen zu recherchieren. Und da möchte ich eben die Hoffnung geben und sagen, ja, ne, es gibt dann Hilfe und für viele ist das dann der Weckruf, dann ist das der Weg. Ich habe einen jungen Mann gehabt, der nach der ersten Impfung wach geworden ist und gesagt hat, was habe ich da gemacht? Und dann aber wirklich sein Leben um 180 Grad gedreht hat und gesagt hat, okay, jetzt nicht mehr McDonald's, sondern jetzt grüne Smoothies und gute Ernährung und Mikronährstoffe und Entgiften, so. Ja, und ich denke, es wird jetzt über die Zeit, es werden immer mehr Menschen wach werden, weil man die Impfnebenwirkung wird man nicht dauerhaft verstecken können. Aber es ist wirklich im Moment, wir leben in zwei Welten, in zwei Realitäten und das trennt sich immer weiter. Und wichtig finde ich, dass wir aber auf der Herzebene nicht spalten. So, auch wenn es einfach auf einer gewissen Ebene nicht zueinander findet. Aber hier sind wir alle eins und da ist wichtig, dass wir da halt verbunden bleiben.
Ich finde,
bleiben.
Das ist das richtige Stichwort, Herzebene. Lass uns da mal bei bleiben. Was meinst du mit auf der Herzebene bleiben? Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf dieser logischen Ebene sind, ich weiß etwas, was du nicht weißt und das heißt so und so. Das führt ja nur zu weiterem Kampf. Was ist dann die Herzebene?
Die Herzebene ist wirklich, also es ist wie so ein, ich habe eine Freundin, die sagt immer, das ist die wie eine Schwarzwälder Kirschtorte, ja? Schokoschicht, Sahneschicht, Kirschschicht und auf der Kirschschicht findest du nicht zueinander. Der eine meint, die Impfung ist sehr gut und der andere sagt, die Impfung ist böse. Und aber in der Schokoschicht, die Herzebene.
Das
ist die Schokolade, da ist halt einfach Liebe füreinander da. Ja? Mhm. Und ich kann das Thema auch komplett aussparen, dass das, was ich mache. Ja? Ich liebe meine Familie und ich unterhalte mich über andere Dinge. Sie dürfen da ihre Meinung haben. Ich kann mich zurücknehmen, sie müssen meine Meinung nicht verstehen, nicht akzeptieren. Aber ne, das Gefühl ist halt da, die Emotion füreinander ist da. Und ich habe das mit vielen Klienten besprochen, die auch mit den Kindern, die teilweise ihre Kinder nicht mehr umarmen konnten. Das ging nicht, weil das Kind ist jetzt geimpft und der muss das doch verstehen und so. Und in dem Moment, wo man das, und das Herz war aber verschlossen, das war hier oben, das muss doch, ne, mein Kind muss das doch verstehen, warum macht er sowas? Aber in dem Moment, wo ich ins Gefühl gehe und wirklich ins Herz reingehe und sage, ich liebe den doch, ist mein Kind, ja, dann gehe ich hin und umarme den und das andere ist nicht wichtig. So, das ist dies. Auf der Ebene kann man verbunden bleiben und man kann unterschiedlicher Meinung sein. Und ich sehe den anderen auch nicht mehr als getrennt, das bin ich. Ja. Nur weil er jetzt eine andere Meinung hat, ist es trotzdem, es ist ein Bewusstsein. Wir sind eins. Es ist ein Einheitsbewusstsein. Und ich bin ganz dankbar, ich habe das große Geschenk, solche Menschen zu kennen, die nicht mehr in die Trennung gehen. Und auch wenn jemand ihnen gegenüber sitzt, die auch in der Aggression sind und jetzt im Angriff sind, in dem Moment, wo du im Herzen nicht mehr in die Trennung gehst und siehst das Gegenüber als dich an, in dem Moment löst sich das auf. Die sind so in der Liebe, ich kann es nicht anders erklären und ich übe auch noch, aber die sind so in der Liebe, dass dann auch kein Angriffspunkt mehr da ist, weil da ist nur Liebe, da ist einfach nur Herzverbindung.
Sind wir Ungeimpften innerhalb der Familie, müssen wir auf einmal schlagartig zu Großeltern unserer eigenen Geschwister werden, unserer eigenen Eltern? Also was du beschreibst, ist eine höhere Ebene des Emotionalen und eine höhere Ebene des Bewusstseins, dass man meistens von einer guten Großmutter oder von einem guten Großvater erleben darf. Mhm. Vor allem, wenn wir Kinder sind. Ich kann mich sehr gut an meine Großeltern erinnern, wie liebevoll die waren. Mhm. Liebevoller als alles, was ich damals so erfassen konnte. Ja. Das waren oft die Großeltern. Ja. Und in dieses Großelternbewusstsein, dass man die Welt nicht ändern kann und dass man den anderen nicht von seiner Welt lösen kann, aber ihn trotzdem annimmt, ihn trotzdem umarmt. Ja. Ist es das, was wir werden müssen? Also wir Ungeimpften müssen die Fähigkeit erlangen, um nicht in die Spaltung zu kommen, in die Liebe zu kommen, dass wir quasi so eine Art Großvater, also ich als Mann Großvater, du als Frau Großmutter, das Großelterliche, dass wir das dann quasi jetzt schockartig erlernen müssen,
ja,
sein müssen.
Ja,
sowas.
Ich glaube, das ist unsere Aufgabe, ja, dass wir so in die Liebe kommen und an unserem Bewusstsein arbeiten. Und es kein Mensch steht unter oder über irgendwem. Es ist halt alles, ist wirklich den anderen auf demselben Level zu sehen, ja, und einfach in die Liebe halt zu gehen. Und das ist die große Aufgabe. Und das gehört aber mit zu der Entwicklung des Bewusstseins, gehört das eben mit dazu. Weil, ne, das heißt ja dann irgendwann, wenn ich ein höheres Bewusstseinslevel erlange, komme ich auch irgendwann da an, dass es alles eins ist, dass es nicht zu trennen ist. Und das ist das, was ja ein großer Teil dieses ganzen Planes ist, zu spalten. Das sehen wir ja überall. Die Spaltung geht bis in die Familie rein. Es gab Weihnachten ganz viele Menschen, die nicht mehr mitfeiern durften, weil sie ungeimpft sind oder die nicht mehr ohne Test in die Familie kommen durften. Die Spaltung geht in die Familie rein. Und die geimpften Menschen, viele von denen sind ja dann auch so in der Angst, dass sie das nicht sehen können. Und wer halt so in dieser Überlebensangst ist, der geht auch auf Angriff irgendwann. So, und vielleicht ist es die Aufgabe der Ungeimpften, die sehen können, was hier passiert, dass sie jetzt so an sich arbeiten und diese Spaltung überwinden. Und es kommen halt irgendwann noch natürlich Geimpfte dazu, die dann den Plan auch irgendwann verstehen. Aber das ist ja gewollt, dass wir nicht sehen können, dass wir eins sind. Ja, sondern es muss immer, ich bin, ne, ich bin du, ich bin ich, du bist du. Und ne, es ist nicht eins, sondern wir sind identifiziert mit unserem Titel, mit unserem Status, mit dem, was wir machen. Und ne, wir grenzen uns dadurch immer ab. Ich bin der und wer bist du denn? Was hast du denn für einen Titel und was hast du für einen Status und was hast du schon erreicht im Leben? Also ich war lange auch in dieser Persönlichkeitsszene unterwegs, ja, wo man das Ego bestärkt. Ja, wir machen das Ego noch stärker und schöner und erfolgreicher und besser. Und was haben wir damit erreicht? Dann sind wir wieder nur dabei, uns von anderen abzugrenzen, uns über andere zu erheben. Und wirklich, das ist nur Spaltung, ist nur Spaltung. Und das andere, diese Arbeit am Bewusstsein, am eigenen Bewusstsein und wirklich zu sehen, wir sind alle eins, das ist der Weg und das ist für mich auch der Weg aus dieser Krise heraus. Erst wenn wir das verstanden haben und nicht mehr in Täter-Opfer-Weltbilder reingehen und gegen andere agieren. Und ne, das sind die Bösen. Da kommen wir nicht weiter mit. Das haben wir seit Jahrtausenden versucht. Das führt immer zu Krieg.
Wir haben ja, es gibt ja diesen Spruch, aus einer Krise stärker hervorgehen, als die Krise einen zermalmen könnte. Und ist das im Grunde genommen, also ich sehe Corona auch als Chance. Ja. Also viele sehen Corona auch als Chance und versuchen den Leuten klarzumachen, Corona ist auch die Möglichkeit, ein anderes Bewusstsein zu erreichen, nämlich aus der Spaltung herauszukommen und in die Liebe zu gehen. Ist es das, was Corona in Wirklichkeit, also viele sagen auch, Corona ist ein Intelligenztest, fall nicht hinein und so weiter. Ist es in Wirklichkeit ein Bewusstseinstest?
Ja, ich glaube ja. Corona ist ein Weckruf.
Also Umgang, weil das Thema, was vor allem du hast, wie kommen wir aus den Giftstoffen raus? Also das Körperliche neu definieren, meine Ernährung neu definieren, die Gefühle neu definieren, das Bewusstsein neu definieren, mein Stand auf der Welt, in der Familie, zu mir selbst neu definieren, neu einordnen, nicht die alte Welt zulassen und die alte Welt in mir weiter konservieren, dann werde ich sowieso ein Geimpfter. Jetzt ganz, das sage ich jetzt negativ, okay, mag man negativ sehen, das meine ich aber jetzt nicht ganz so, dann werde ich aber ein rein materiell denkender Mensch. Ich denke, da ist ein Virus, das ist in mich reingekommen, irgendetwas Materielles, das muss auch ein bisschen mit was Materiellem, nämlich eine Spritze, wieder rauskommen. Aber in Wirklichkeit kann es ganz anders passieren. Wenn ich ein Mensch bin, der in meine Gesundheit reingeht, und Gesundheit meint nicht nur das Körperliche, sondern auch das Geistige. Mhm. Und die größte Heilpflanze der Natur ist halt die Liebe. Richtig. Wenn ich also in die Liebe gehe mit mir selbst, in die Liebe gehe mit der Gesellschaft, dann werde ich schon das Richtige tun.
Ja, super schön gesagt. Also genau so, ja. Sehe ich so, also Entgiftung auf allen Ebenen. Ne? Wir haben ein Seminar gehalten jetzt im letzten Jahr, das hieß körperliche, emotionale und mentale Entgiftung. Es ist nicht nur der Körper, ne? Wir müssen auch mit unseren Emotionen, mit den Gefühlen und den Gedanken arbeiten. Die sind ja auch sowas von vergiftet. Und wenn wir nur jetzt auf den Körper schauen, kommen wir nicht weiter, sondern wir müssen auch schauen, dass wir unsere Gedanken reinhalten und Psychohygiene, ja, jeden Tag wie Zähne putzen, immer wieder dran arbeiten und dieses Beobachten, also wenn ich versuche, mein Ego abzubauen, mache ich das ja, indem ich irgendwann realisiere, da gibt es auch diesen Mind, der immer redet und dieses Ego, was den Vorteilsgedanken hat und welches bestätigt werden möchte und Erwartung hat und Anerkennung möchte und. Und was mir den ganzen Tag erzählt, ne, wer ich bin und was richtig ist und was die anderen alle falsch machen und so weiter. Und ich kann ja irgendwann realisieren, es gibt das, was da redet und es gibt die Instanz dahinter, die beobachtet, das Bewusstsein. Also das heißt, es bin ja dann nicht ich, was redet. Ich kann mir ja beim Reden oder beim Denken zuhören und kann mich beobachten. Und es ist immer ein Problem, wenn mit unseren gedanklichen Konzepten verschmolzen sind. Ja, das sind dann, die sind wir. Und dann ist natürlich auch so, dann fühle ich mich angegriffen, wenn jemand mein gedankliches Konzept in Frage stellt. Mhm. Ja, weil dann bin ich ja angegriffen, weil das bin ja ich. Bin ich aber nicht. Ja, wie viele unserer Gedanken sind uns denn eingegeben worden? Wir sind konditioniert, wir sind von der Gesellschaft, sind das meine Gedanken? Ja, und meine Konditionierung? Nein. Die habe ich von klein auf, Lehrer, Eltern, alle möglichen Menschen, die mich miterziehen, Freunde und. Ja, und durch die Gesellschaft konditioniert. Und diese ganzen Dinge darf ich abbauen, indem ich lerne, das zu beobachten und immer mehr Distanz zwischen mein Ego und mich zu bringen, mein wirkliches Ich, mein Bewusstsein. Und irgendwann erkenne ich, dass das alles nur gedankliche Konzepte sind und dass die mit der Realität nichts zu tun haben. Mhm. Ja, sondern dass das nicht, und dass das auch nicht ich bin. In dem Moment, wo ich meine Gedanken glaube, habe ich ein Problem. Weil da muss ich sie verteidigen und dann hab ich ein Problem. Also auch das ist die Arbeit, die es jetzt braucht. Und für mich Corona ganz klar der Weckruf. Ja, wir haben so lange diesen Fortschritt im Äußeren, materiell, technologisch, oh, wir haben uns so weiterentwickelt. Ja, das war der äußere Fortschritt. Aber wir haben überhaupt nicht mehr an uns gearbeitet. Das haben wir total vernachlässigt. Und das fällt uns halt jetzt auf die Füße. Ja, weil alle in Angst sind, weil, ne, oh, da ist ein kleines Virus, was uns was anhaben könnte. Nein, also erstens, wenn ich mich mit, ne, Immunsystem und Gesundheit und so beschäftige und Entgiftung und Mikronährstoffen, muss ich mir keine Sorgen machen wegen eines Virus. Das ist das eine, aber das andere ist eben auch, Corona bringt uns jetzt vielleicht hoffentlich dahin, dass wir endlich verstehen, mit Krieg und Spaltung kommen wir nicht weiter, sondern wir müssen jetzt mal auch die innere Arbeit leisten. Und wenn wir die Kurve jetzt nicht kriegen, dann wird es, glaube ich, schwierig.
Dann wird es eine Wiederholung geben. Dann kommt nach Corona kommt irgendwas anderes, entweder ein Weltkrieg oder was auch immer. Das war ein super Plädoyer von dir. Ich hoffe, das sage ich jetzt in die Kamera, ich hoffe, dass viele Journalisten endlich anfangen, nicht Corona zu beschreiben, nicht den Bösewicht zu beschreiben, sondern die neue Welt anfangen zu beschreiben. Und das ist die Welt, von der du gerade geredet hast, die wir versucht haben, hier aufzubauen. Und das ist auch ein neues Denken. Wenn wir aus dieser Krise herauskommen wollen, dann müssen wir gestärkt herausgehen. Gestärkt können wir nur herausgehen, wenn wir unser Bewusstsein annehmen und nicht nur das Materielle und nicht nur den Feind oder irgendwie so etwas, was weiß ich, Lauterbach oder wer auch immer ist unser Feind. Nein, das ist ein Kasper, der ist gerade so, der ist am richtigen Ort, am richtigen Platz für sein Leben, aber nicht für unser Leben. Ich danke dir für dieses Gespräch.
Ich danke.
Das war eine weitere Auflage von Empathie. Heute mit Dr. Alina Lessenich.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.